Ungebügelt. Dein Podcast ohne Weichspüler. Ehrlich, direkt, etwas müde und mit einer ordentlichen Ladung Selbstironie.
Zwischen Kita-Chaos, Karriere und Kraft tanken.
Willkommen im echten Leben und der Selbsthilfegruppe, die du dir schon immer gewünscht hast.
Hallo und herzlich willkommen. Heute haben wir tatsächlich eine ganz neue Rubrik eröffnet. Heute ist eine Deep Dive Folge mit dem Titel Working Mom. So ein bisschen Subtitle wäre dann Unvereinbarkeit, also beziehungsweise Vereinbarkeit, das Un in Klammern, Job und Familie. Und ich glaube, dazu kann Melli was unglaublich Gutes sagen.
Vielleicht ist es nochmal ganz interessant, wer sitzt hier alles? Today it's just the two of us.
Ja.
Just the two of us. Oh. We can make it. Nein, wir sind heute zu zweit.
Absolut.
Christine und Melli.
Vielleicht auch, weil es einfach manchmal nicht vereinbar ist mit drei Personen, die alle drei sich mit Ehemännern abstimmen müssen, plus Kindern, plus freischaufeln. Mhm. Deswegen gibt es ab und zu mal so ein bisschen Deep Dive in bestimmte Themen.
Und ich denke, am besten starten wir heute, so wie wir es auch den Zuhörern versprochen haben, mit unserer Rubrik Dampf ablassen. Und ich glaube, Melli, du hast da was ziemlich Passendes zu dem Thema.
Ungebügelt ist das Kind, weinend im Kindergarten abgeben zu müssen und danach selbst weinend vor dem Kindergarten zu stehen.
Und das ist definitiv auch etwas, was man als Working Mom erlebt, oder?
Mhm.
Weil die Zeit nicht da ist, oder?
Ich würde sogar sagen, das erlebt man auch, wenn man keine Working Mom ist. Wenn man nicht, wenn das Kind im Kindergarten ist, diesen Abschiedsprozess unendlich in die Länge ziehen kann, oder?
Aber hast du, ja, verstehe ich, aber hast du nicht auch das Gefühl, dass du aufgrund dessen, dass du eben eine Working Mom bist, dann eventuell ihn einfach abgeben musst?
Ja, klar.
Also du hast einfach keine andere Option, weil du weißt, du musst zu diesem Job?
Ich habe manchmal eine andere Option. Kommt auf die Termine an. Es gibt Tage, da habe ich sie nicht. Ja.
Und heute gucken wir uns das Thema an, das wir letzte Woche schon mal so ein bisschen angeteasert hatten, nur halt jetzt so ein bisschen zwei Herzen in Mellis Brust mäßig. und würde gerne erstmal über das Working Mom Thema sprechen, was ja übersetzt einfach nur arbeitende Mutter bedeutet. Was macht das mit dir, dieser Titel?
Boah, das macht so viel mit mir. Ich habe mir in der Schwangerschaft schon die Serie Working Moms bei Netflix reingezogen. Und ich kann sie nur jedem empfehlen, wahrscheinlich dann eher den Müttern, weil dann kann man mehr relaten.
Ah, ich liebe die auch.
Oh, die ist so geil.
Und meine Cousine, die auch keine Mutter ist, findet die auch richtig gut.
Die ist so geil.
Und sagt tatsächlich irgendwie, dass sie, ich weiß gar nicht mehr, welche von den Schauspielerinnen, aber sie meinte so, oh, das könntest irgendwie du sein. Weil einfach diese Offenheit und dieses abgeklärte Muttersein eigentlich auch das ist, was wir hier irgendwo ein Stück weit bei Ungebügelt machen wollen, ne?
Und ich habe das schon gefeiert. Ich habe das auch immer in der Badewanne geschaut, als ich hochschwanger war mit meinem Laptop. Ich habe diese Serie wirklich hoch und runter geguckt und da hatte ich ja noch nicht mal ein Kind. Und jetzt, nachdem ich eins habe, kann ich mich so damit identifizieren, weil da auch so viel so schön ungeschminkt, ungebügelt quasi, wenn wir jetzt in unserer Headline bleiben, dargestellt wird und so witzig und so zum Teil auch echt sarkastisch und ironisch. Ich liebe das und kann mich damit sehr identifizieren. Wahrscheinlich am meisten irgendwie so mit der Kate, die
die musst du beschreiben für alle, die sie nicht kennen.
Kate ist fast schon wahrscheinlich die Hauptfigur in der Serie mit einer anderen zusammen, mit ihrer besten Freundin. Und die steigt auch früher, glaube ich, ins Berufsleben wieder ein in der Medienagentur und versucht irgendwie so diese zwei Bälle in der Luft zu halten, was manchmal schier unmöglich ist zwischen Kleinkind oder Baby und Beruf und kriegt dann auch Offerten, ist jetzt das falsche Wort, aber so berufliche Opportunitäten angeboten, das zu übernehmen und struggelt eigentlich dann die ganze Zeit, ist so jetzt sehr knapp zusammengefasst, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen dieser Serie. Ihr sollt sie alle noch schauen. Ich kann mich sehr, sehr gut damit identifizieren. Shoutout an die Serie. Und fühle mich da ganz gut rein.
Es gibt ein ganz tolles Zitat, das ich rausgesucht hatte von der Serie, das auch, glaube ich, zu der Folge ganz gut passt. Und zwar, Du bist keine schlechte Mutter, nur weil du jeden Tag zur Arbeit gehst. Genauso wenig bist du eine Versagerin, nur weil du deine Karriere ganz aufgegeben hast. Mhm. Zu welcher Kategorie gehörst du denn?
Wahrscheinlich zur ersten.
Wahrscheinlich?
Nein, ziemlich sicher. Ziemlich sicher gehöre ich zur ersten, ja.
Warum?
Weil ich schon immer gerne gearbeitet habe, das schon sehr früh einen großen Teil meinem Leben ausgemacht hat. Also ich habe schon immer viel gearbeitet, ich habe auch schon immer viel genebenjobbt, als man noch in der Schule war. Also arbeiten war immer ein großer Kontext für mich. Ich wollte immer unabhängig sein, finanziell unabhängig. Deswegen das Jobben schon ganz früh mit 16. Mit 18 hatte ich, glaube ich, 3 Jobs nebeneinander, damit ich mein Auto fahren kann und so weiter und so fort, damit ich das alles alleine stemmen kann. Weil ich auch jetzt, war nicht so der finanzielle Rückhalt mehr möglich ab einem bestimmten Zeitpunkt, weil meine Eltern, mein Vater auch die Familie verlassen hat. Also es war halt auch dann nötig, dass ich, wenn ich ein bestimmtes Leben führen möchte und halt ein Auto haben möchte mit 18 und einen Tank bezahlen kann und mir ab und an meine neuen Jeans kaufe, dann musste halt Geld her. So. Und deswegen war Arbeiten schon früh bei mir ein Thema, und das hat sich so durchgezogen und ich arbeite jetzt auch sehr gerne, seit ich so wirklich fest ins Berufsleben eingestiegen bin mit einer Ausbildung und all dem, was danach folgte. Ich habe ja auch schon gesagt, ich bin schon sehr lange bei meinem Arbeitgeber. Mhm. Ja, ich mache das sehr, sehr gerne, wusste aber auch, dass ich irgendwann Mama werden möchte.
Ja, und trotzdem hat man auch bei dir immer das Gefühl, dass vor allem der Punkt Abhängigkeit etwas Extremes in dir auslöst. Also ich glaube, das sind so die zwei Parallelen, die wir haben, die konträrer nicht sein könnten, weil ich auf jeden Fall auch finanziell abhängig bin von meinem Mann oder von dem Einkommen, den er in unser Familiensystem mit einbringt. Und du versuchst ja alles Mögliche, dass du niemals eine Co-Abhängigkeit erlangst und dass ihr beide sehr individuell miteinander umgeht. Glaubst du, dass das auch ein Stück weit dich dazu antreibt, dann eben diese Karrierefrau zu sein, die du bist?
Ja, bestimmt unterschwellig, kann ich mir vorstellen. Ja, es hat auf jeden Fall was mit mir gemacht, weil ich aufgewachsen bin, wie wahrscheinlich viele, nicht die meisten, aber sicherlich viele von uns, grob in den 90ern, in der die Mama wahrscheinlich länger zu Hause war als heute gang und gäbe ist, und automatisch in ein Abhängigkeitsverhältnis gerät und ich auch die Schattenseiten davon kennengelernt habe, was das mit einer Mama macht oder für Auswirkungen hat, wenn sich das irgendwann dreht oder wenn man sich immer nicht mehr gut versteht oder es mal richtig knallt und so weiter und so fort. Und das hat sich ganz sicher, ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, nein, das hat sich ganz, ganz sicher bei mir ziemlich tief reingebohrt. Und deswegen gibt es 2 Komponenten. Die eine, dass ich das, was ich mache, sehr mag, die Branche, in der ich arbeite, sehr, sehr mag, das wisst ihr, und das mag, was ich mache, aber sicherlich auch die zweite Komponente, dass ich in meinem Leben immer so dastehen werde, dass ich komplett alleine finanziell und tatsächlich auch in Organisation unabhängig bin.
Hattest du denn jemals das Gefühl, weil ich glaube, darauf muss man auch nochmal eingehen, auch nicht jeder Partner macht es mit, wenn eine Frau so emanzipiert ist. Ich weiß jetzt nicht, ob mein Mann damit Probleme hätte. Ich meine, im Endeffekt hat er sie einfach nicht. Ich bin in anderen Bereichen emanzipiert. Würde er bestimmt jetzt auch zustimmen. Aber ich meine, jede Partnerschaft ist ja auch darauf ausgelegt, dass man einfach bestimmte Sachen, also Kompromisse findet oder bei dem einen oder anderen dann doch nachgibt oder eben sagt, nee. Und ich meine, bei dir ist ja dieses Karriere ist mir eben auch wichtig, ne, was viele Frauen erkämpfen müssen erst bei Männern, die vielleicht eher das Verständnis von früher auch verkörpern. War das bei euch jemals ein Thema oder wie seid ihr von Anfang an damit umgegangen? Weil ich meine, es hat ja bei euch auch eine längere Zeit gedauert, bis ihr überhaupt Eltern wurdet. Das heißt, ihr hattet lange Zeit sehr individuell Leben nebeneinander, in einer Partnerschaft, so wie wir ja auch, also 7 Jahre, bis wir überhaupt geheiratet haben, ne? Das war bei euch, glaube ich, relativ ähnlich.
Ja, ich glaube, relativ ähnlich war das, ja.
Und dementsprechend, also wie geht man denn da mit so Themen um und auch vor allem, nee, erstmal so und dann würde ich gerne trotzdem nochmal wissen, wie das dann auch war, als dann der Kleine noch dazu kam, weil das ist ja dann nochmal ein Step weiter.
Also ich habe einen sehr einen sehr ausgeglichenen, tiefen, entspannten Partner an meiner Seite. Das muss er auch sein mit mir, glaube ich. und der nimmt viele Dinge extrem gelassen und als gegeben und reibt sich da nicht gegen auf, aber es ist sicherlich ungewohnt. Er hat mir auch mal erzählt, er hat irgendwann mal Frauen gedatet, wirklich back in the days, ja, vor keine Ahnung wie viele Jahrzehnten.
Man kann es sich gar nicht vorstellen.
Ja, man kann es sich gar nicht vorstellen, dass es jemanden mal von mir gab. Nein, aber er hat auch mal erzählt, ich glaube, da gab es auch mal ein Mädel, was traditioneller war und wo das dann auch zu Hause gang und gäbe war, dass dann irgendwie die Männer alles bezahlen und die Frauen dafür immer abends den kompletten Tisch abräumen. Also wirklich so super traditionell, das fand er super ätzend. Jetzt bin ich das andere Extrem. Ich weiß noch, ich habe mich sehr schwer damit getan, irgendwann ein gemeinsames Haushaltskonto aufzubauen. War auf jeden Fall ein Ding für mich. Und ja, aber bevor man irgendwie gemeinsame Verpflichtungen hat oder dann ein Kind hat, ist es so okay. Das ist manageable. Wir haben zusammen ein Haus gebaut, bevor mein Sohn zur Welt kam. Auch so dieses Thema, ja, gemeinsame Schulden ist auch nochmal jetzt nicht so ohne. Da geht man ja auch so eine finanzielle Abhängigkeit voneinander ein. Aber ich glaube, das so das richtig Abhängige, das kam dann tatsächlich mit Kind, weil Kind halt bedeutet, dass die Mama einfach physisch bedingt zumindest mal mindestens den Mutterschutz raus ist. So, das geht nicht anders. Du kannst den Mutterschutz vorne ausreizen, bevor du das Kind kriegst, aber hinten raus auf gar keinen Fall. Und danach ist man natürlich körperlich irgendwie gebunden daran, für einen Moment Pause zu machen beruflich und dann eventuell auch noch in der Elternzeit zu gehen. Und das macht natürlich was mit der finanziellen Abhängigkeit.
Komplett, komplett. Ich finde, bei dir ist es ja dann noch mal spezifischer. Du hast ja sogar, du hast ja eben gesagt, man kann das so ein bisschen ausreizen mit dem Mutterschutz vorher. Das ist ja tatsächlich der Fall gewesen. Du hast ja deine Masterthesis geschrieben. Mhm. Also die größte Anerkennung meinerseits. Ich krieg's nicht mal geschissen, irgendwie an einen Autoschlüssel aktuell zu denken. Ich habe keine Ahnung, wie du eine Masterthesis geschrieben. Und dann auch noch, ich glaube, ich mich recht erinnern zu können, von der ersten Folge hast du es auch erzählt, 2 Wochen nach Entbindung hast du dann diese verteidigt. Das ist schon echt, also für jeden, der mal studiert hat und ich habe jetzt keinen Master, ich habe nur meinen Bachelor, trotzdem weiß ich, wie aufregend das alles ist und wie nervös man auch ist und ob man das auch wirklich alles so vom Niveau her hinkriegt und was auch immer. Und dann noch mit den ganzen Hormonen, gib uns mal einen kurzen Einblick. Also was macht das mit einem? Wie zerrissen warst du da vielleicht auch schon?
Nee, da war ich gar nicht zerrissen. Also ich bin ein Mensch, der sehr, ich weiß nicht, wo es herkommt tatsächlich, weil es hat mir niemand jemals den Druck gemacht, aber in mir drin herrscht sehr viel Leistungsbestreben, dass ich es kam aber erst mit der Zeit. Also auch in der Schule war es jetzt nicht übertrieben, dass ich, keine Ahnung, nur Einsen schreiben wollte oder so. Es war gar nicht so.
Gut, es wäre mit reinem Spicken und Schleim auch wahrscheinlich nicht geworden.
Das Schleim hat mir wahrscheinlich schon die eine oder andere Note gerettet. Nein. Also ich merke einfach, dass ich sehr auf Leistung fokussiert bin für mich. Das hat irgendwann so seinen Antrieb gefunden. Ich weiß noch nicht ganz, woher es kommt. Und ich habe den Bachelor gemacht und ich hatte immer den Anspruch, ich wollte noch gerne einen Master machen, weil der Master macht auch mehr Spaß. Da kannst du dich spezialisieren. Und ich wollte, ganz ehrlich, ich bin jetzt ganz ehrlich, ich würde am liebsten noch einen Doktor machen. Wow. Ich würde super gerne Doktor machen. Aber ich weiß, das wäre tatsächlich ein bisschen schwieriger, weil ich habe an einer Fachhochschule studiert. Das ist ja nebenberuflich. Das heißt, es ist jetzt auch nicht so der klassische Weg zu einem Doktor hin und ich wüsste aktuell überhaupt nicht, wann ich es machen soll. Könnte man natürlich über so ein Executive-Ding bei mir auf der Arbeit vielleicht mal anstreben. Da gibt es so Studiengänge für Executive Leadership. Ja, aber ich würde sogar, würde ich super gerne den Doktor machen, auch noch, wenn ich irgendwann Zeit hätte.
Glaubst du, dass das etwas ist, was einfach erstmal auf die lange Bank geschoben werden muss, solange der Kleine eben erst 4 ist?
Bis mir halt wieder, meine Tante hat das mal ganz klassisch gesagt, die meinte mal, weißt du, Melli, bei dir gibt es immer irgendwelche dicken Projekte. Und wenn das eine wegfällt, dann suchst du dir das nächste. Bei dir gab es nie eine Lebenszeit ohne dicke Projekte.
So. Oh, wow.
Also, und, ja. Never say never. Ich kann mir vorstellen, wenn mein Leben sich irgendwann wieder entspannt, dass ich dann anfange, mir irgendeinen Weg zu suchen, den Doktor zu machen, ja.
Wahnsinn. Wir spulen jetzt nochmal kurz ein bisschen zurück. Wir haben gesagt, Vereinbarkeit bzw. Unvereinbarkeit, Job und Familie. Mhm. Du hast deinen Master erfolgreich verteidigt sozusagen, hast den in der Tasche. Die Elternzeit hat begonnen, aber wenn wir ganz ehrlich sind, warst du, glaube ich, auch in unserer Gruppe einer derjenigen, die Wir haben noch eine Freundin, die auch relativ schnell zurück in den Job ist, aber die war immer wieder in Elternteilzeit, back and forward so. Und ich weiß, dass du nach 10 Monaten, glaube ich, wieder zurück bist. Und ich weiß auch noch, wie ich darüber gefühlt habe. Also ich meine, wir haben das nie thematisiert, aber ich weiß, ich kann dir das auch offen sagen. Für mich wäre das nicht in Frage gekommen. Ich habe meine Tochter mit 10 Monaten noch gestillt. Allein logistisch hätte ich gar nicht gewusst, wie ich das machen soll. Gut, ich habe sie damals, glaube ich, nur noch abends gestillt, aber in meinem Kopf war, oh mein Gott, sie kann noch nicht laufen, sie kann noch nicht sprechen. Wie zum Teufel soll jemand Fremdes jetzt verstehen, was dieses kleine Wesen will? Also was macht es mit dir? Was hat es mit dir gemacht? Vielleicht auch jetzt rückblickend, würdest du es nochmal so tun? Gib uns mal da ein bisschen so einen Insight.
Boah, das hat super viele Facetten. Du kannst es nicht mit jedem Kind machen. Du musst einen Blick für dein Kind haben. Du kennst mein Kind.
Ja.
Er ist sehr extrovertiert. Er ist sehr, er hat es geliebt, andere Impulse zu bekommen, mit anderen Kindern zu spielen. Er hat immer die Möglichkeiten gesucht, mit anderen Kindern abzuhängen. Und ich hatte bei ihm als Wesen nie das Gefühl, das ist zu früh. So. Der hat das, er hat immer anderen Input gebraucht von anderen Kindern. Klar, das hätte man ihm auch im privaten Rahmen an einem Spielnachmittag bieten können. Aber ich hatte zu keinem Moment das Gefühl, ich kann das mit meinem Kind nicht machen, es ist zu früh. Ja, er konnte noch nicht laufen. Ja, er konnte noch nicht sprechen. Aber wir haben nie daran gezweifelt, dass es nicht das Richtige für ihn war in dem Moment. Also ich hatte nie ein schlechtes Gewissen, dass es zu früh ist.
Und auch dein Partner hat dir nie ein schlechtes Gewissen gemacht?
Nein. Nein, ist er überhaupt, also komplett gar nicht. Mein Partner ist der größte Supporter, mein Mann, den man haben kann.
Der ich glaube, das ist auch unglaublich wichtig, nochmal zu erwähnen.
Ja, ja. Das ist ohne den würde hier gar nichts funktionieren. Von der alles, was ich hier beruflich gerade mache, geschafft habe, noch schaffen werde, nichts
also hätte eigentlich funktioniert eine ohne. Ungewollte Abhängigkeit aufgrund des Kindes.
Ja, eine ungewollte Abhängigkeit aufgrund des Kindes im Orga-Rahmen. Im Support-Rahmen, weil ohne never. Hätte ich jemanden zu Hause an meiner Seite, der sagen würde, er würde es präferieren, dass die klassische, dass ich länger zu Hause bin, die klassische Hausrolle einnehme, es würde überhaupt nicht funktionieren, gar nicht.
Verrate uns doch mal bitte, warum du schon nach 10 Monaten zurückgegangen bist. Und ich glaube, dass du auch nochmal Urlaub genommen hattest oder Eltern. Also irgendwas war doch da noch, oder?
Also es war ursprünglich geplant, dass ich knapp 1,5 Jahre aus dem Beruf rausgehe. Ein Jahr offizielle Elternzeit und Resturlaub, Jahresende und so weiter. Und man muss vielleicht einen kurzen Moment zurückspulen zu meinen ersten Monaten als Mama. Kann man ganz ehrlich sagen, dass ich nicht die Glücklichste war. Ich habe mich sehr schwer damit getan, der Rolle anzupassen, schnell. Ich habe da lange Zeit für gebraucht. Es ist dann tatsächlich auch durch euch besser geworden, ist so.
Die Selbsthilfegruppe.
Ja, auf jeden Fall. Und ich habe sehr schnell gemerkt, vor allem diese einsamen ersten Monate, dass mir was total fehlt und dass ich das nicht kann. Also ich habe mir zeitweise eingeredet, dass ich das nicht kann, die ganze Zeit zu Hause sein. Ich glaube, es gab auch mal Momente, da saß ich, sehe ich mich noch auf dieser Krabbeldecke sitzen und meinen Mann echt nicht anflehen, aber echt auf ihn einreden und sagen, ich kann das nicht, können wir irgendwann wechseln, ich kann nicht über ein Jahr zu Hause bleiben, einfach nur packe ich nicht. Brauche noch irgendeine andere, muss noch anders gefordert werden. So, jetzt springen wir kurz wieder vorwärts.
War das ja. Entschuldigung, wir können gleich vorwärts springen. Ja. War das jetzt nur vom Kopf her so, dass du einfach gesagt hast, mir fehlt einfach der Ausgleich? Oder war das dieses, das Stück Ich-Sein zurückholen?
Ja, ja, das war Ich-Sein und tatsächlich auch die Bestätigung der, vielleicht wieder der Leistungsfähigkeit oder der Fähigkeiten, der fachlichen Fähigkeiten.
So wir sind ja hierbei komplett ungebügelt.
Ja.
So, und ich meine, vielleicht müssen wir hier an der Stelle auch noch mal ganz kurz auf das Mama-Sein generell ansprechen und auf was man für einen Eigendruck sich auch aufbauen kann. Und ich glaube, es ist wichtig, an der Stelle auch zu sagen, als du in diese PKIP-Gruppe zum Beispiel gekommen bist, hast du ja, ich glaube, in der ersten Session, du bist relativ spät dazu gekommen. Ah, nee, warte, es war anders. Ja, du hast gerade, Melli hat gerade mit dem Kopf geschüttelt und sie hat recht. Und zwar, es war Muttertag. Muttertag hat dich zerrissen, emotional.
Es hat mich gegen den Strich rasiert.
Ganz kurzer
Einblick. Lass mal aus deiner Schilderung, das würde mich jetzt auch mal interessieren.
Ganz kurzer Einblick. Ich habe dich schon immer als Person wahrgenommen, die in jedem Punkt einfach perfekt sein möchte. Und wenn dann natürlich ein Thema dazu kommt, wie jetzt das Thema Kind, etwas, was man so absolut nicht kontrollieren kann, ja, und was es auch emotional mit einem macht. Und ich meine, im Endeffekt hast du einfach an der einen oder anderen Stelle auch gestruggelt. Wir können über bestimmte Themen, wie zum Beispiel das Stillen, das war bei dir ein ganz großes Thema. Ich glaube, das machen wir nochmal in einer ganz anderen Folge, weil Gesa da auch ein bisschen was zu erzählen kann, berichten. Wichtig ist jetzt diese PKIP-Situation.
Muttertag.
Du kamst an und ich glaube, dass es in einem Kontext war, wie habt ihr Muttertag erlebt? Oder was war heute euer Muttertag? Und jede nach der anderen hat irgendwie erzählt, dass sie überrascht war und dass sie so stolz ist und wie auch immer. Und dann kamst du dran und du solltest von deinem Muttertag erzählen und du bist zerfallen. Also in meinen Augen bist du in dem Moment wie so ein Spiegel, den man zerschlägt oder ein Glas, das man auf den Boden wirft, einfach zerbrochen. Und das hat einfach gefühlt alle mit zum Weinen gebracht, weil darin steckt ein bisschen Wahrheit von vielen Leuten, die das spüren, aufgrund von verschiedenen Themen. Aber bei dir war es ganz anders aufgehängt. Was war da das emotionale Ungleichgewicht?
Naja, zu der Zeit habe ich ja noch nicht mal mehr wieder gearbeitet.
Ja.
So. Aber ja, ich habe damals aber schon diese Zerrissenheit innerlich gemerkt, dass ich jetzt nicht zu 100% immer voll in dieser Mutterrolle aufgehe, sondern etwas vermisse, mich vermisse, in erster Stelle, glaube ich, mich vermisse, die alte Melli, und auch noch etwas anderes vermisse, dem ich neben dem Mama-Sein noch nachgehen kann, um mich zu verwirklichen. Und deswegen habe ich den ersten Muttertag, da war ich im Urlaub mit meinem Kind und mit meiner Mutter, den habe ich wegignoriert, bewusst, wollte den gar nicht feiern. Ja.
Was hätte denn eine gute Mutter in deinen Augen anders fühlen müssen, dass sie eine gute Mutter ist?
100% in der Mutterrolle aufgehen und sich damit extrem glücklich fühlen, jeden Tag oder den.
Und jetzt kommt etwas, was dich vielleicht überraschen wird. Ich finde teilweise manchmal das sehr beneidenswert, wie du fühlst, weil, pass auf, du fühlst manchmal so, hast dann natürlich ein schlechtes Gewissen deswegen, aber du fühlst manchmal so, wie jeder Mann sich normal fühlt, würde ich behaupten.
Jeder Mann.
Ja. Und zwar, ich glaube nicht, dass ein Mann jemals an einem Vatertag dachte, ich bin dem Titel nicht würdig, sondern die immer selbstverständlich davon ausgehen, dass das, was sie geben, einfach genug ist und dass sie eben alles haben können. Und du als junge, frisch gebackene Mama hast einfach relativ früh gemerkt, dass du dieses Ich-Sein vermisst, dass du die individuelle Melli vermisst, dass du auch
die Partnerschaft.
Ja, die Partnerschaft, die Bedürfnisse, die mit einhergehen, ne? Dieses klassische Schimpfwort schon fast, Me-Time, absolut vermisst. Und dass du einfach, du hast an dem Tag etwas ausgesprochen, auch in der Gruppe, mit Selbstzweifeln natürlich behagelt und nicht so reflektiert, aber wo viele von uns ganz viel später erst drauf gekommen sind, auch manchmal, nachdem sie sich schon längst verloren hatten. Und du warst sozusagen viel früher, du hast viel früher die Antenne dafür gehabt, hey, ich verliere mich selber gerade. Und das hat ja nichts damit zu tun, ob du dein Kind liebst oder nicht oder ob du eine gute oder schlechte Mutter bist. Ganz im Gegenteil. Du hast einfach nur gemerkt, dass diese Ich-Bedürfnisse auch stark sind.
Ja.
Und du dieser gesellschaftlichen Norm von ich gebe mich komplett auf und für das Kind auf, vor allem, nicht nachkommen kannst. So, und dass da einfach andere Wünsche auch da sind.
Also dieses Fremdbestimmtsein in einem sehr großen Grad, das hat mich auf jeden Fall sehr lange sehr viel fertig gemacht. Das kriegt mich immer noch ganz gut, auch heute. Aber ich bin auf jeden Fall jemand, du hast ja auch gerade gesagt, das hat jeder von uns in sich, aber ich bin jemand, der eigentlich sehr viel Raum für sich braucht, für sich selbst. So, das habe ich aber auch alles erst gelernt mit dem Kind. Das ist ja das Schöne daran, mit dem Kind wird man auch irgendwie nochmal neu geboren, habe ich manchmal das Gefühl, oder ich bin mir noch nie so selbstbewusst geworden, wie seit der Mama-Rolle und lerne das gerade oder habe es sehr an mir festgestellt, wie viel Raum ich für mich selbst brauche.
Komplett.
Ja.
Wir machen jetzt mal wieder einen Riesensprung nach vorne. Die Elternzeit nach 10 Monaten beendet. Das war das, wo wir eigentlich hin wollten.
Ich muss, glaube ich, nochmal erklären, warum ich sie nach 10 Monaten beendet
genau.
habe. Weil der Plan war ein anderer. Der Plan war, dass ich ja etwas über ein Jahr und ein paar Monate zu Hause bleibe. Ich bin angesprochen worden aus meiner Firma heraus, dass eine Stelle ausgeschrieben ist, auf die ich gut passen könnte und ob ich sie mir nicht mal anschauen möchte. Dann habe ich mir das angeschaut, fand es super interessant, habe auch gesagt so, ja, okay, kleines 10 Monate alt, das geht nicht, kriegst du keinen Betreuungsplatz. Also wollte ich auch eigentlich nicht. Also kriegst meines Erachtens nach, so wie ich es mitbekommen habe, mit 10 Monaten, zumindest dort, wo wir leben, einen Betreuungsplatz in Härtefällen, weiß ich nicht, ne, irgendein Schicksal in der Familie, jemand schwer krank, alleinerziehend, irgendwelche solche Fälle. Aber unterm Regelfall ist eigentlich ein Betreuungsplatz mit 10 Monaten nicht drin. Deswegen war ich erstmal kritisch, fand die Stelle aber mega interessant, habe dem Chef geschrieben, weiß ich noch, eine E-Mail geschrieben, so nach dem Motto, ja, ich finde die Stelle super interessant, würde mich gerne darauf bewerben, aber ich würde eigentlich erst Ende des Jahres kommen, im Januar, Dezember, Januar, irgendwie sowas. Und dann kam die Antwort super schnell, nach 3 Minuten geantwortet, der Fuchs. Wir verstehen uns heute sehr gut, ein sehr großer Unterstützer. Und er hat mir geantwortet, naja, wenn ich mich für dich entscheiden sollte, dann ist es egal. So, dann so nach dem Motto, dann warte ich. Ja, das war dann erstmal das gesprochene Wort, es kam aber anders. Ich habe die Bewerbungsgespräche geführt, ich bin genommen worden. Ja, klar. Und dann kam die Frage, wann kannst denn du anfangen? Ich so, ja klar, wie ich gesagt habe, halt so Dezember, Januar. Ach so, ja, er lässt jetzt nochmal fragen, ob du nicht vielleicht doch früher kommen könntest. So, und kurz zusammengefasst, kein Betreuungsplatz. Entsprechend habe ich gesagt, kann ich nicht und wenn, dann nur ganz flexibel. Und dann war das Angebot, okay, weißt du was, du kannst wiederkommen, du arbeitest morgens und abends, wann immer es dir passt. Hauptsache, jemand ist schon da für die Tätigkeit. Und wir passen dich erstmal an auf einen Pi mal Daumen, weiß ich nicht, 30% Vertrag. So, das war bei weitem weniger, als ich Elterngeld bekommen habe. Deswegen habe ich dann auch gesagt, das funktioniert nicht. Das ist für mich ein Minusgeschäft.
Ja.
Und dann hat man mir flexiblerweise ein 80% Gehalt gezahlt und ich habe quasi gearbeitet, was ich konnte. So, Kind war noch nicht in der Betreuung, ich habe morgens gearbeitet, ich habe abends gearbeitet, manchmal zwischendurch, manchmal, wenn mein Mann mir das freigeräumt hat. Und ja, es ging aber ganz gut.
Ich glaube, man muss auch jetzt nochmal erwähnen, dass ihr eben nicht, wie zum Beispiel unsere Freundin Gesa, die hat ja das absolute Luxusmodell an 2 Großeltern um die Ecke, permanente Entlastung dadurch, was heißt permanente Entlastung, aber eine wirklich... ein gutes System, Unterstützungssystem oder jetzt wie bei uns mit einem Großelternteil, das wöchentlich einfach ein Kind übernehmen kann, das habt ihr ja so gar nicht.
Meine Schwiegermama, die wirklich super viel unterstützt und ein absoluter Herzensmensch ist, lebt in Düsseldorf, wo mein Mann auch herkommt und meine Mama geht noch arbeiten.
Ja.
So, die ist auch so viel sie kann da, aber es ist keine Konstante, dass es jetzt jeden Mittwoch einen Oma-Tag gibt, genau. Oder, ne? Das gibt es bei uns nicht.
Genau, nee. Genau. Das heißt, was macht es denn mit einem? Ich meine, natürlich ist es eine totale Wertschätzung, dass die einen so unbedingt haben wollen. Das ist ja das, was du, glaube ich, auch wieder gebraucht hast. Ja. Einfach diese absolute Bestätigung vom Job her. Hattest du auch ein schlechtes Gewissen?
Ich versuche mich daran zurückzuerinnern. Ja, hatte ich. Wobei das irgendwie alles noch mehr manageable war als heute. Weil damals war ich in einer Tätigkeit, die hat zu 90% konnte ich aus dem Homeoffice ausführen. Und hatte die volle Flexibilität, von welchem Ort ich arbeite. Was schon einiges viel einfacher gemacht
hat. Aber wie lange ging diese Phase? Weil es kam ja dann relativ schnell auch wieder. Was ja auch verrückt ist, weil gerade in der Zeit, wo eigentlich man nicht diese individuelle Phase hat.
Und wo viele auf die Pause-Taste drücken in der Karriere, ne?
Ja.
Ja.
Ist bei dir komplett anders gelaufen. Ja. Hol uns mal ab.
Ja, es gab da, glaube ich, so eine Rampe, würde ich mal sagen, wenn man das so sich grafisch vorstellt. Also ich hatte eine Tätigkeit damals, die war, es war eine normale, ich sage jetzt mal Managerfunktion ohne Führung, der Kommunikation. Und ich habe aber viel Sichtbarkeit auf der Stelle gehabt. Also ich habe Konferenzen moderiert mit dem Vorstand, stand vor der Kamera, sichtbar. Ja, nicht das ganze Unternehmen, aber sehr, sehr viele Bereiche kannten mein Gesicht und kannten meinen Auftritt und mein Wesen. Ich habe viel konzeptioniert, was Tagungen angeht und Leadership-Themen und habe einfach eine sehr große Sichtbarkeit bekommen. Und wie ich lernen musste in meiner beruflichen Laufbahn, ist Sichtbarkeit einfach unfassbar wichtig, damit sich daraus mal eine Karriere ergeben könnte. So, und über diese Tätigkeit habe ich sehr viel Sichtbarkeit bekommen, habe mich sicherlich auch nicht allzu schlecht angestellt und bin von vielen sehr wertgeschätzt worden und viele hatten dann auch irgendwie Interesse, ja, mich mit mir im Kontakt zu bleiben und haben mich auch sehr als sehr fähig eingeschätzt. Und dann bin ich nach 1,5 Jahren zurück im Beruf quasi angerufen worden von jemandem, der mich auf eine Stelle wieder hingestupst hat und gesagt hat, Mensch, da ist was ausgeschrieben, eine Leitungsfunktion. Mhm. Hast du dir das mal angeschaut? Und meine Reaktion war nee, weil wie soll das funktionieren? Ich habe einen, dann war er knapp zweieinhalbjähriges Kind zu Hause. Ich kann jetzt keine Leitungsfunktion übernehmen. Und das ist eine
Leitung von wie vielen Mitarbeitern?
165. Pi mal Daumen.
Wie gehst du damit um? Also, oder wie bist du damit umgegangen? Ist das Erste, was du machst, schlucken, annehmen und mit dir selbst ausmachen? Oder ist dann wirklich der Partner auch vielleicht die erste Anlaufstelle? Weil ich meine, du bist co-abhängig mit Kind. Was macht das? Es ist ja ein Riesensprungbrett. Mm. Was macht das mit einem, wenn man weiß, okay, ich will das eigentlich so unbedingt, ich habe aber hier die krasse Herausforderung und vor allem auch meine Partnerschaft.
Mm. Also das Gesunde, weshalb ich glaube ich nie so krass ins Träumen komme, ist, dass ich, wie wir auch in meinem Abi-Buch schon gelesen haben, der erste initiale Gedanke immer ist, na gut, das wird eh nichts.
Ja,
so,
das ich erinnere mich sogar, wir waren Burger essen. Und ja, so, ja, erzähl weiter.
Also der initiale Schutzgedanke oder wo auch immer er herkommt, ist, das wird eh nichts, das ist jetzt ein bisschen große Träumerei. Naja, aber ich spreche mit meinem Mann drüber. Und der stand, als ich diesen Anruf bekommen habe, auch neben mir. Ich weiß bis heute auch noch, wo wir waren. Wir waren spazieren mit dem Kleinen, der ist Laufrad gefahren. Dann habe ich ihm das gesagt. Und Fluch oder Segen, mein Mann ist the most supportive. Also der mich am allermeisten in allem unterstützt und generell bei allen Dingen im Leben eigentlich erstmal keine Hindernisse sieht, sondern sich nur überlegt, wie kommen wir zum Ziel, aber nicht, was steht uns dem entgegen.
Ja, und das ist wunderschön.
Ja, ist wunderbar. Das ist eine riesengroße Gabe. Mhm. Wunderbar. Und deswegen ist seine Reaktion gewesen, ah ja, klar machst du das. Ja, kriegen wir schon hin. So. Und dann habe ich den Hut mal ins Rennen geworfen und ich habe mich ein bisschen schwer getan tatsächlich, habe auch wieder dazugelernt. Ich habe die Chefin, also die Hiring Managerin dieser Stelle, angerufen, weil ich hatte in meinem Kopf den Knoten, wie ich das machen soll, lange vor Ort zu sein, wenn ich doch Betreuungszeiten einer Kindertageseinrichtung einzuhalten habe. Es war ein Knoten in meinem Kopf, ich kann da nicht bis 18 Uhr sitzen, wenn mein Kind um 16, 17 Uhr aus dem Kindergarten abgeholt wird. Dann habe ich sie angerufen. Und da hat sie mich ziemlich deutlich gelehrt, man soll in solche Themen nicht gehen mit Dingen, die man nicht leisten kann oder mit Einschränkungen, die man von vorne weg schon mal platziert und soll das in den Hintergrund treten lassen und sich nicht darauf fokussieren.
Hatte sie nicht, wenn ich mich recht erinnere, ich habe eben vom Burgeressen erzählt, es war auch ein sehr lustiges Burgeressen damals, hatte sie nicht sogar zu dir gesagt, glaubst du wirklich, dass ein Mann, wenn er diese Stelle bekommen hätte, krass,
hast du dir gemerkt,
ja, solche Sorgen an den Tag legen würde oder sowas? Ne, wenn es dann soweit ist, kann man es immer noch klären.
Ganz genau.
Aber warum bist du jetzt diejenige, die sich darum sorgt und deswegen gar nicht erst antreten möchte?
Sie meinte zu mir relativ hart, ganz schlechter Einstieg. Ganz schlechter Einstieg. Mhm. Starte niemals in ein Gespräch mit, was du nicht kannst. So.
Hast du nicht dazu, du hast mir letztens etwas erzählt von der Harvard-Studie.
Ja.
Hast du das nochmal irgendwo parat? Das war doch ein ganz nettes Zitat. Ich glaube, es würde hier an der Stelle ganz gut reinpassen.
Ja, also es gibt eine aktuelle Harvard-Studie. Jetzt übersetze ich das mal. Da gibt es so ein paar Key-Findings. Und eines ist, Söhne von berufstätigen Müttern wachsen früh in Partnerschaften hinein. Sie verbringen mehr Zeit mit Kinderbetreuung, zeigen mehr Mitgefühl gegenüber ihren Partnerinnen, übernehmen als Erwachsene mehr Hausarbeit. Sie gehen Gleichberechtigung nicht nur, sie leben sie.
Hätte das dir jemand an der Stelle gesagt, dann wäre die Entscheidung doch noch mal einfacher gewesen, oder? Weil du auch viele positive Sachen einfach daran siehst, dass du eben diese Working Mom bist.
Mm, ja, ja. Und sie hatte recht im Endeffekt. Ich habe für mein Leben dazu gelernt aus diesem Spruch. Wir sind heute sehr gut befreundet, sehr, sehr gut befreundet. Mhm. Und sie hat mich auf jeden Fall gelehrt und sagte dann, genau wie du es gesagt hast, es würde niemals ein Mann sagen. Niemals. Niemals würde ein Mann sagen und mit den Einschränkungen in Gespräch gehen, die er sieht aufgrund einer familiären Situation.
100%.
So, ja.
Und ich bin ganz ehrlich, ich habe es genauso getan. Und ich habe ja nicht ansatzweise diese Promotion gehabt, die du hattest. Und trotzdem bin ich ja rein und habe gesagt, ja, aber wenn sie mal krank ist. Und mich von vorneweg einfach, obwohl ich es ja anders nochmal bewiesen habe, du ja auch, einfach degradiert und klein gehalten.
Mhm.
Wahnsinn.
Mhm.
Was ein Learning an dieser Stelle für alle. Und vor allem, du hattest ja auch nochmal zusätzlich den Background eigentlich, dein Mann, der das supportet, ne? Hol uns mal ab, wie war das Jahr?
Das war auf jeden Fall heftig, weil man natürlich, wenn man in einen neuen Job kommt, sich auch erstmal, zumindest ich und ich denke die allermeisten auch, beweisen möchte. Man muss sich fachlich einarbeiten. Man möchte zeigen, dass man was auf dem Kasten hat.
Mhm.
Und was, wie gesagt, von den Rahmenbedingungen dazu kommt. Und deswegen ist jetzt Leitungsfunktion noch nicht Leitungsfunktion. Es ist ein Betrieb mit viel operativen Themen und auch mit operativen Mitarbeitern, die eben nur vor Ort sind. Und das heißt auch diese Rahmenbedingungen, wie viel Homeoffice kann ich machen? Super limitiert. Ich kann machen, was ich möchte. Ich könnte 5 Tage zu Hause sitzen, aber das wäre komplett sinnfrei, wenn die Termine mit den Mitarbeitern, die ich habe, nur vor Ort stattfinden können. Dann kann ich mich nie mit dem Mitarbeiter unterhalten. Dann kann ich keine Personalgespräche führen, dann kann ich keine disziplinarischen Themen bearbeiten. Und eben auch nicht das Kerngeschäft beobachten, für was ich auch zuständig bin. Also geht es auch nochmal um Steuerung von bestimmten Themen und ich würde nichts mitbekommen. Das macht gar keinen Sinn. Das heißt, ich muss vor Ort sein und das ist nochmal ein limitierender Faktor, den ich sehr, sehr krass vermisse, weil ich kam von einer nahezu 80-90%igen Homeoffice-Tätigkeit in eine 100% Anwesenheitstätigkeit. Mhm. So, und das macht natürlich auch organisatorisch ganz viel. Es ist ja jetzt nicht nur die Rahmenbedingung, dass ich vor Ort tätig bin, die das jetzt so herausfordernd macht, sondern, was ich auch gelernt habe damit, weil es meine erste Leitungsfunktion ist, die man mir relativ früh übertragen hat, 170 Personen zu führen. Und das sage ich jetzt auch oft zu meinem Mann, das sind die Themen, die richtig Energie ziehen. Diese richtigen, harten, disziplinarischen Themen.
Die auch einem sehr wahrscheinlich nahe gehen.
Und das in Kombination mit, ich komme nach Hause und werde dann auch gebraucht für emotional strapazierende Themen. Ein Kleinkind hat auch viele Bedürfnisse, ja, und da gibt es Wutanfälle und da gibt's auch alle möglichen Spektren. So, und das in Kombination, das ist echt anstrengend.
Und Partnerschaft.
Natürlich. So, die ist sehr gesund, aber die hat natürlich auch immer mal strapazierendere Zeiten und mal nicht. Aber diese Kombination, die hat es für mich echt, ja.
Glaube ich.
Ja, ist nicht ohne.
Und auch Freundschaften. Also ich bin ganz ehrlich, ich kann mal ganz kurz aus der Perspektive, also mal einen Perspektivenwechsel machen.
Ja.
Wie haben wir dich wahrgenommen?
Mhm.
Und es wurde, also nicht massiv, aber wir haben uns echt Sorgen um dich gemacht.
Warum?
Weil es eine Zeit gab, in der du einfach nur in einem gewissen Zeitfenster Sachen beantwortet hast. Das war, wenn du von Tiefgarage zum Büro gehetzt bist. du warst nicht empfänglich für bestimmte Themen, du warst nicht empfänglich für Treffen, du warst vom Erdboden verschluckt. Von Montag bis Freitag.
Mhm.
Wochenende natürlich auch sehr aufopfernd dann für die Familie. Aber kurzum gesagt, man hatte das Gefühl, du hattest für nichts mehr Zeit. Und trotzdem hat man sich auch Sorgen um deinen Gesundheitszustand gemacht, weil du einfach sehr, sehr, sehr gestresst warst. Mm. Und wir hatten trotzdem mal den ein oder anderen Weinabend, wo wir auch, ne, in einem Lieblingsrestaurant saßen und einfach abends nochmal gegessen haben, weil du eigentlich gar keine Kraft mehr dafür hattest, aber sie dir irgendwie zusammengesucht hast, um wenigstens ein bisschen soziales Leben zu genießen.
Ja, das stimmt. Ihr habt mir das schon bei den gemeinsamen Abenden sehr, sehr angesehen. War auch, glaube ich, nicht zu übersehen. Meine Augenringe bis zum Get-No. Mm. Aber ich war eine lange Zeit sehr, sehr müde. Das hat sich nie angefühlt wie eine Verpflichtung oder so. Ich habe mich im Gegenteil immer sehr, sehr gefreut, euch zu sehen. Und ich freue mich ja nach wie vor heute immer noch mega doll, euch zu sehen. Es ist mir nur in dieser Zeit, in der ich erst so das für mich alles irgendwie neu erlernen musste, ist eine riesengroße Lernkurve gewesen, war ich halt weit über meiner Kapazitätsgrenze. Klar, wenn man dann abends noch eine Verabredung hat, du hast angesprochen, wir waren zusammen Wein trinken. Ich war todmüde zum Teil, aber das Gute ist, bei euch oder auch bei all meinen Freunden muss ich mich eigentlich nie verstellen.
100%.
Und insofern, die Abende waren trotzdem toll, ja. Nach wie vor wie heute, nur dass ich heute der Meinung bin, dass ich nicht mehr so schlimm müde bin oder zumindest nicht mehr so dreispurig unterwegs bin. Eine Spur reicht manchmal auch. Und ja, das stimmt, das ist nicht mal überspitzt von dir zusammengefasst, dass ihr mich eigentlich nur erreicht habt, entweder vom Weg vom Parkhaus zum Büro oder retour. Der Rest der Zeit war ich entweder am Arbeiten und habe dann auch tatsächlich heute nach wie vor ja kaum Zeit, aufs Handy zu gucken. Und abends, muss ich ehrlich gestehen, habe ich mich um mein Handy nicht mehr sonderlich geschert, sondern halt die Zeit dann hier zu Hause genutzt und vor allem auch mit meinem Sohn und meinem Mann. Mhm. Das war so eine klassische, ich würde sagen, ja, Survival Mode ist jetzt wieder so überdramatisch, aber das ist halt so die klassische Situation, wenn du zu viele Themen hast, zu wenig Zeit, dann fängst du an zu priorisieren. Das klingt jetzt sehr hart, aber dann ist erstmal so alles Soziale hinten runtergefallen. Mhm. Ne? Und ich habe da meine Zeit gebraucht, in der ich Themen für mich habe erlernen müssen oder auch habe erlernen müssen, wie man Prioritäten neu setzt. Also ich habe lange während der letzten Monate, Jahre fast, noch abends viel gearbeitet, immer noch mal so ein bisschen aufs Handy geschaut nebenbei, was auch einfach nicht gut tut. Also ein riesengroßes Learning. Nicht so viel aufs Handy zu schauen abends nach der Arbeit, das lässt sich jetzt in manchen Tätigkeiten besser machen. Meine ist von einem gewissen, ja, Grad auch vom, ich sag mal, weltpolitischen Lage abhängig und da passieren auch einfach tatsächlich in den Abendstunden, in den Nachtstunden kann einiges einfach sich verändern und das ist jetzt nicht so der klassische Admin-Job, dass ich einfach sage, okay, morgen geht's halt weiter, über die Nacht passiert nichts, sondern über die Nacht können sich einfach Themen ergeben, die auch nochmal meine Arbeit beeinflussen und deswegen habe ich immer mit einem Auge drauf geschaut, da bin ich deutlich besser geworden und habe mir einfach so meine Freizeit besser gelernt abzugrenzen. Mhm. Ihr wart da Gott sei Dank immer sehr verständnisvoll und da bin ich euch unfassbar dankbar für, weil das macht auch nicht jedes private Umfeld mit, dass eine Freundin sagt oder dass eine Freundin das quasi so knappe, ja, 2 Jahre so lebt und sagt, hier, ich bin jetzt mal quasi vom Erdboden verschwunden von Montag bis Freitag und melde mich dann wieder und ihr müsst mich aber trotzdem alle lieb haben. Also da ist auch sehr, sehr viel Dankbarkeit euch gegenüber und ich würde jetzt so retrospektiv sagen, ist es deutlich besser geworden. Ja. Habt ihr mir ja auch schon gesagt. Also ich bin wieder mehr erreichbar. Ich habe jetzt meinen freien Tag freitags. Da bin ich sehr, sehr, sehr gut erreichbar. Auch unter der Woche erreicht man mich besser.
Trotzdem, wir wissen ja, dass Melli nur große Projekte hat. Kam es ja jetzt noch mal anders. Das war ja nicht mehr, also es ist ja so verrückt, wie alles ist. Wird es noch verrückter?
Ja, ist immer so, stimmt.
Dass die Chefin, die du ja eigentlich noch als Puffer hast, nicht mehr in der Rolle ist. Mhm. Warum? Wieso? Was ist da passiert?
Sie wurde angesprochen vom Vorstand und ist einer neuen Tätigkeit in unserem Unternehmen nachgegangen. Und erstmal war jetzt niemand Neues dort. Der neue Chef kommt erst noch in einem Monat. Das heißt, diese Funktion war für knapp Pi mal Daumen ein halbes Jahr unbesetzt. Und dann fiel die Wahl auf mich, um das interimistisch auszufüllen. So, ist jetzt irgendwie, es klingt ja, jetzt so ein bisschen, es klingt jetzt so ein bisschen nach so einer Opferrolle, aber das, was ist es, ne? Es ist wieder Wertschätzung. Da waren mehrere Personen der Meinung, dass ich das ganz gut hinbekomme, on top, dafür geeignet bin.
Also, wir müssen kurz festhalten, ja. On top. Das bedeutet, on top auf eine Stelle, die du eigentlich gar nicht 100% machen wolltest, die du jetzt aber machst, dann zu 80%,
richtig? 80 aktuell jetzt, ja.
Genau, aber eigentlich ist es eine 100% Stelle, also musst du eh schon gucken, dass du bestimmte Sachen nicht machst. Und dann on top auf diese 80% kommt nochmal eine 100% Stelle.
Höhere Funktion
dazu. Die noch höher ist, noch mehr
strategische und personelle Verantwortung hat, ja.
Was macht es mit dir?
Was denkst du, was hat es am Anfang mit mir gemacht?
Absolute Überforderung.
Ich habe wieder gedacht, ich krieg's nicht hin. Ist tatsächlich so. Also ich dachte mir so, ob ich das schaffe, ich weiß nicht. Sind sie sich da sicher? So. Turns out, läuft sehr gut. Feedback ist sehr gut, aber es ist natürlich brutal viel.
Aber natürlich muss man auch dazu sagen, dass es alles in einer abgespeckten Version ist und du eine Scheißegal-Mentalität an den Tag legst, im Sinne von nicht, dass es dir egal ist, sondern dass du echt, wie du eben auch beschrieben hast, klare Abstriche machst.
Ja, und Prioritäten setze, ne? Also, ja, es ist einfach das, was ich jetzt die letzten 2 Jahre gelernt habe für mich, versuche ich auch dort umzusetzen. Ich kann auch nicht auf allen Hochzeiten tanzen. Ich habe brutal gelernt, Dinge zu delegieren, obwohl ich eigentlich der Typ bin, der jetzt nicht zusätzlich jemandem extrem viel Arbeit aufhalsen will, aber manchmal braucht es ganz klare Ansagen, also klar.
Und jetzt bist du auch noch in der Lage, auf einmal nur 4 Tage die Woche zu arbeiten.
Mit 2 Jobs.
Obwohl du mehr Jobs hast als vorher. Bereust du ein bisschen, dass du das nicht vorher schon beansprucht hast für dich?
Die 4 Tage, meinst du?
Ja, weil ich meine, das hättest du ja auch locker mit der Chefin, die ja auch da war, machen können. Ja. Wenn man mal ganz ehrlich ist, oder? Oder glaubst du, du hast die Zeit auch gebraucht, um einfach dahin zu kommen, wo du gerade bist?
Ja, habe ich schon gebraucht.
Das heißt, in naher Zukunft kommt jemand, der dann diesen Job, den du jetzt on top bekommen hast, übernimmt. Der steht auch schon fest,
die Person. Kommt in ziemlich genau
3 Wochen. Du darfst dann trotzdem deine 80% weiter behalten und sozusagen auch deinen freien Tag, was ja jetzt immer noch neu gefühlt ist, ne? Das ist ja jetzt Podcast neu sozusagen. Ich finde, das ist gut und ich glaube, dass ich habe noch ein letztes Zitat. Wir haben heute 3 Zitate dann damit bedient, auch tatsächlich von Working Moms. Da wurde gesagt, ich will, dass sie wissen, dass Arbeit eine gute Sache ist. Es ist nicht etwas, wozu man gezerrt wird. Und sie spricht da von den Kindern. Also, dass die Kinder nicht glauben sollen, dass die Arbeit immer nur dieses Körperliche, diese Belastung ist und das Schlimme, sondern dass es auch inspirierend sein kann und Freude bringen kann. Und vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen.
Ja, total. Also es gibt mir auch extrem viel. Es gibt mir viel Bestätigung, auch dass die letzte Zeit jetzt mit 2 Jobs und quasi von 165 Personen Verantwortung auf 260 mit entsprechend mehr strategischer Verantwortung, Themen, die ich mitentscheiden konnte, Weichen, die ich stellen konnte für unseren Bereich, Dinge, die ich mit verhandelt habe, das gibt mir sehr viel zurück, hinzukommen zu noch mehr gestalterischer, unternehmerischer Freiheit. So. Also hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich da vor allem, dass ich so genommen werde, wie ich bin. Ich bin, habt ihr auch gesagt, sehr derb und ich spreche in der Regel schon so, wie mir der Mund gewachsen ist, relativ ungefiltert, habe ein eher extrovertiertes Auftreten und bin schon so ein bisschen ein Unikat eher. Und man lässt mich so sein, wie ich bin und man schätzt mich dafür sogar so sehr und traut mir so viel zu und glaubt an mich. Das gibt mir total viel. Das ist einfach so. Und es macht mir Spaß, intrinsisch und dann natürlich auch extrinsisch, wenn das Lob kommt oder man der Glaube an mich kommt, das Feedback kommt, du machst es phänomenal gut, wir trauen dir noch mehr zu.
Ich persönlich drücke dir natürlich immer die Daumen für dein individuelles Selbst. Hoffe aber, dass du tatsächlich, weil ich weiß nämlich auch, dass es an der einen oder anderen Stelle auch mal unglaublich schwierig war, alles unter einen Hut zu bekommen, vor allem mit Kind und Mann.
Ganz ehrlich, das ist es immer noch. Das ist es von fünf oder jetzt von 4 Arbeitstagen mindestens an 2. Ja. Mindestens.
Und ja, ich glaube, dass wir mit Gesa zusammen auf jeden Fall nochmal auf dieses Frauenbild eingehen sollten. Du bist eine unglaublich moderne Form des Mama, also du repräsentierst eine unglaublich, unglaublich moderne Form des Mama-Seins mit Karriere. Und ich glaube, wir alle leben nun mal in einer Zeit, in der es unglaublich schwierig ist, der gelernten Emanzipation nachzukommen. Man darf alles haben, man kann alles haben, versus Realität. Und jeder Partner kann auch nur unterschiedlich geben und supporten. Wir haben heute durch dich erfahren, dass es Männer gibt, die unglaublich unterstützend sind und versuchen, jeden Stein aus dem Weg zu räumen, damit man eben auch weiterhin trotz Familie diese Karriere machen kann.
Aber es hat natürlich auch alles einen Preis, ne?
Alles hat einen Preis im Leben. Und ich würde an dieser Stelle sagen, liebe Zuhörer, falls ihr irgendwas gehört habt, was ihr unglaublich spannend fandet, wo ihr sagt, das wollt ihr nochmal hören.
Ihr habt weitere Fragen.
Weitere Fragen, das soll nochmal tiefer behandelt werden oder in einem anderen Kontext, dann lasst uns gerne wieder einen Kommentar da, liked unseren Stream, folgt uns gerne für mehr und nächste Woche gibt's dann ein bisschen was zu, hey, Mama sein heute versus Mama sein gestern.
Mit unserer Gesa, die fehlt uns.
Absolut, mit Gesa in einem normalen Format. Bis dahin, bleibt ungebügelt.
Auch wenn es mal knittert.